Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Hier wird es gleich um ein Mädchen gehen, das in Bingen am Rhein gelebt hat, also an dem deutschen Strom, und aus der eine sehr britische Schriftstellerin wurde. Sie hat sich offenbar so britisch gegeben, dass ein Buch über sie jetzt Wie die Queen heißt. Das ist die Schriftstellerin Catherine Talbot. Über ihre Lebensgeschichte rede ich hier gleich mit dem Anglisten Christoph Ribbert. Wie die Queen, so heißt ein neues Buch mit dem Untertitel Die deutsch-jüdische Geschichte einer sehr britischen Schriftstellerin. Diese sehr britische Schriftstellerin hat unter dem Namen Catherine Talbot veröffentlicht. Ursprünglich kam sie aber aus Deutschland. Ihr Mädchenname war Ilse Groß. Sie ist in einer jüdischen Familie in Bingen am Rhein groß geworden. Als 14-Jährige ist sie aus Nazi-Deutschland emigriert, ganz alleine, zuerst in die Schweiz und dann nach Großbritannien. Der Anglist Christoph Ribbert hat das Buch über diese erstaunliche Schriftstellerin-Geschichte geschrieben und jetzt ist er hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, Herr Ribbert.
Danke.
Wie die Queen ist ja schon mal ein sehr catchy Titel für Ihr Buch. Da wird man gleich neugierig. Inwiefern war dann diese Ilse Groß wie die Queen?
Also sie hat jetzt nicht als Queen-Imitatorin gearbeitet, aber es muss eine Zeit gegeben haben in ihrem Leben. So, da war sie so 40, 50 Jahre alt, wo sie der Queen sehr ähnlich gesehen hat. Aha. Also ich habe es aus mehreren Quellen, dass sie zum Beispiel einkaufen gegangen ist, sie ist in ein Geschäft reingekommen und die Leute sind ehrfürchtig erstarrt, weil sie halt dachten, es wäre jemand anders. Genau, und ja, das habe ich wirklich aus mehreren Quellen. Also sie sieht, wenn... Sie sieht nicht unbedingt immer so aus, aber es gab halt diese Zeit in ihrem Leben, wo sie tatsächlich so wirkte.
Dass Sie überhaupt auf die Geschichte dieser britischen Schriftstellerin gestoßen sind, das hat ja fast was Detektivisches. Lassen Sie uns die mal kurz nachvollziehen. Also wie sind Sie ihr überhaupt begegnet?
Also es fing mit meiner ganz normalen Arbeit an. Also mein Broterwerb ist ja Amerikanistik zu unterrichten an der Uni Paderborn. Und ich habe ein Seminar gemacht über Elizabeth Bishop, eine sehr bedeutende amerikanische Lyrikerin. Habe einen Aufsatz darüber gelesen, eine Fußnote gefunden, wo drin stand, dass die einen ganz langen Briefwechsel hatte über Jahrzehnte mit einer Frau namens Ilse. Meine Mutter heißt nun auch Ilse, da bin ich natürlich neugierig geworden, was diese Elizabeth Bishop, die nichts mit Deutschland zu tun hatte, also amerikanische Schriftstellerin, mit dieser anscheinend deutschen Frau zu tun hatte. Dann habe ich das irgendwie gefunden und eine sehr nette Frau im Arbeitskreis Jüdisches Bingen in Bingen am Rhein hat mich eben darauf gebracht, dass diese Frau einen Sohn hat, der in England lebt, als Künstler und Gärtner arbeitet und dann bin ich eben darauf gekommen, die ist nicht nur diese Ilse, die eben ein deutsch-jüdisches Mädchen war und daraus emigriert ist. Und die war nicht nur Ilse Barker, die Frau eines englischen Malers, sondern die war auch noch Catherine Talbot, das war ihr Künstlername, die eben in den 50er, 60er Jahren mehrere Romane publiziert hat und tatsächlich auch ziemlich berühmt war. Das hat mich sehr überrascht und dann ging es los.
Sehr schön, dass Sie diesen ganzen Spuren nachgegangen sind in Ihrem Drittberuf als Detektiv, dann als literarischer. Wenn wir das mal ein bisschen nachvollziehen, Ilse Groß, eben Ihr Mädchenname, kam aus einer recht wohlhabenden jüdischen Familie, so schildern Sie das auch. Das waren Weinhändler eben in Bingen am Rhein. Sie ist dann früh aus Deutschland entkommen, muss man ja in der Zeit sagen, in der Nazi-Zeit eben, 1935. Hat in der Schweiz eine Schule besucht, in Genf, und ist dann nach Großbritannien emigriert, was ja nicht einfach war, da eine Einreiseerlaubnis zu bekommen. Wie hat sie das geschafft?
Genau, sie war eine illegale Einwanderin. Also sie ist mit einem gefälschten Visum darüber gekommen. Da hat irgendjemand was unterschrieben, was gar nicht stimmte. Und dann war sie in England, hat als Dienstmädchen gearbeitet, aber umsonst. Also sie war...
So viel Kost und Logis wahrscheinlich, ja.
Ja, genau. Und wurde dann eben, und das ist, macht diese Geschichte eben auch für mich aus, wurde dann deportiert. Also eben, als der Zweite Weltkrieg losgegangen ist, hat ja Großbritannien Tausende von deutschen Emigrantinnen und Emigranten auf verschiedene Inseln deportiert. Sie ist auf die Isle of Man gekommen. Und das ist eine ganz unfassbare Geschichte eigentlich, diese Deportation.
Dass sie ja interniert worden, eben als feindliche Ausländerin war, glaube ich, der Begriff, zusammen mit überzeugten Nationalsozialisten, die eben auch in England waren. Was hat das für sie bedeutet, da so behandelt zu werden, eben als jüdische Geflüchtete?
Ich glaube, das war eine totale Unsicherheit. Also die englische Reaktion war, glaube ich, so ein bisschen, wenn man sich das vorstellt, wie mit dem Brexit und mit Corona-Politik. Also eine absolute, so, was machen wir jetzt? Erstmal deportieren wir die jetzt alle auf eine Insel. Ja, also man kann das nicht vergleichen mit, also man kann es natürlich überhaupt nicht vergleichen mit deutschen Lagern, also mit deutschen Vernichtungslagern. Aber es waren natürlich Lager im Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, das war für sie eine unfassbare Unsicherheit, was jetzt passiert. Zudem, weil man eben dachte, diese Isle of Man liegt zwischen Irland und England. Und alle nahmen an, dass die Nazis über Irland Großbritannien erobern. Mhm. Also dass sie quasi erst in Irland, dann konnte man die Isle of Man schon sehen und dass sie als erstes diese Tausende von jüdischen Emigrantinnen auf dieser Insel in den Händen halten. Und eine wahnsinnige Unsicherheit. Mhm. Und sie hat das in sehr schön spät in ihrem Leben dann beschrieben, wie das war auf dieser Insel.
Dazu kam ja auch die Unsicherheit, was mit ihrer Familie in Deutschland eigentlich ist. Denn ihre Eltern sind in Deutschland geblieben, auch weil sie eine behinderte Schwester hatte, die in einem Heim lebte in Deutschland. Was ist aus ihrer Familie geworden?
Ja, also das ist ein unfassbares Dilemma. Also was man gar nicht so, also eben, dass die Eltern hätten eigentlich emigrieren müssen, hätten es auch können, sind da geblieben, um eine behinderte Tochter um die nicht allein zu lassen. Ja, die sind alle drei im Holocaust umgekommen. Und das war, und das ist im Grunde nochmal eben die Geschichte, die ich erzählen wollte, dass diese Schriftstellerin im Grunde diese Geschichte hatte, aber diese Geschichte nie in Büchern umgesetzt hat, weil es eben zu schmerzhaft war. Und das hatte Auswirkungen auf ihre literarische Karriere, weil sie war ja eine englische Schriftstellerin, also das war quasi ihre Maskerade, und so konnte sie eben nicht über diese Geschichte schreiben und ist dann, irgendwann ist ihr auch so ein bisschen der Stoff ausgegangen, hatte ich so das Gefühl. Also die ersten drei Romane sind sehr schöne, leichte, emotionale Literatur, aber dann irgendwann hatte sie, glaube ich, wollte sie das erzählen, konnte es aber nicht und hatte dann irgendwie nichts mehr so, ja, zu erzählen. Das,
ja. Und sie hat aber darüber geschrieben, aber nur für sich selbst, so habe ich das verstanden, in ihrem Buch. Also es gibt Texte in ihrem Nachlass, da hat sie auch über ihre eigene Geschichte geschrieben, genau. Auch über, ich weiß nicht, inwieweit auch über ihre Familie. Was sind das für Texte? Was erzählt sie da?
Ja, sie hat schon versucht. Also sie hatte immer etwas gegen Autobiografien. Ja? Also sie hat Autobiografien verabscheut, sie hat Biografien verabscheut. Das ist ein bisschen seltsam natürlich, wenn man ihre Biografie schreibt. Aber sie hat dann am Ende ihres Lebens tatsächlich sich diesen Ruck gegeben und gesagt, ich schreibe es jetzt auf. Und hat dann eben autobiografische Werke geschrieben, die sind nicht veröffentlicht worden. Die sind auch ein bisschen, wie soll man sagen, chaotisch. Also vielleicht hatte sie nicht mehr so richtig die Disziplin dafür, oder vielleicht war das Thema ihr auch einfach zu schmerzhaft. Aber insofern, für mich war es natürlich ein großes Glück, dass es das überhaupt gab. Also ganz am Ende ihres Lebens hat sie dafür gesorgt, dass man ihre Geschichte jetzt erzählen kann.
Sie hat sich auch, so schildern sie das, auch bemüht, diesen Schmerz und diese Geschichte auch nicht zu nah offenbar an sich heranzulassen. Sie schildern eine Episode, da geht sie spazieren mit einer Enkelin und die will mit ihr, die wusste von der Geschichte ihrer Großmutter und wollte mit ihr darüber sprechen, aber das hat sie abgewehrt, das wollte sie nicht, in ganz vielen Zusammenhängen, oder?
Ja, da gibt es diverse solche Anekdoten, dass Leute mit ihr spazieren gehen und sagen, hast du dieses Buch gelesen, ein sehr interessanter Bericht über Auschwitz oder das Tagebuch der Anne Frank oder, also genau, diese Sachen hat sie alle von sich weggeschoben, das konnte sie nicht, wollte sie nichts mit zu tun haben. Sie war ja auch Engländerin und hatte damit nichts zu tun. Zumindest hat sie das so vermittelt.
Ja, dass sie diese, also das ist mir gar nicht so klar geworden aus ihrem Buch, dass sie sich so sehr als britische Schriftstellerin selbst identifiziert hat, dass auch deshalb das gar nicht zu ihrem Thema werden durfte. Das ist ja schon bemerkenswert, ne? Diese vollständige Verwandlung.
Genau, sie steckte irgendwie in dieser Rolle fest. Das, ja, ja. Und sie hat sich auch als Person natürlich völlig, sie war voll und ganz Britin. Sie liebte Cricket, was, finde ich, unvorstellbar ist. Und das ist irgendwie das Zeichen dafür, dass sie offensichtlich sich da total gewandelt hatte.
Mit wem haben Sie denn über die Geschichte von Ilse Groß, Ilse Barker, hieß sie dann verheiratet, oder eben Catherine Talbot, mit wem haben Sie über sie sprechen können?
Mit dem Sohn, also Tom, der eben sehr viele Erinnerungen hatte, der mir ihren gesamten Nachlass geöffnet hat. Und das war also eine wirklich großartige, irgendwie auch Freundschaft, die daraus entstanden ist, wo wir also ständig per WhatsApp Nachrichten uns ausgetauscht haben und über die Jahre hin Ja, und wirklich mir das so aufgemacht hat. Und irgendwie schön eben, dass es gibt eben keinen organisierten Nachlass, kein offizielles Archiv, sondern eben nur diesen Künstler und Gärtner, der irgendwie da was rausholte aus dieser Schublade und hier habe ich noch was gefunden und jetzt auf dem Dachboden war ich eben und so. Und so ist, sind eben die Quellen zusammengekommen.
Und haben Sie da gespürt, was das für den Sohn, aber auch für die anderen aus der Familie bedeutet, dass Sie jetzt die Geschichte Ihrer Mutter, Großmutter aufschreiben?
Das wird man sehen. Ich glaube, das passiert erst, wenn es eine englische Übersetzung gibt, weil erstmal ist es in einer echt seltsamen Sprache, die keiner versteht.
Also auf Deutsch. Ja. Das Buch Wie die Queen, die deutsch-jüdische Geschichte einer sehr britischen Schriftstellerin, die Geschichte von Ilse Groß oder Ilse Barker und Catherine Talbot. Im Inselverlag ist das Buch erschienen. Christoph Ribbert, danke sehr für den Besuch.
Ich danke Ihnen, danke.
Der Roman The Transition Baby von Tori Peters, der war im vergangenen Jahr einer der am meisten gefeierten Romane in den USA. The Transition Baby erzählt von Transfrauen in New York und auch von einer, die eine Detransition machen möchte, sich wieder zurück in einen Mann verwandeln und mit einer Frau Kinder kriegen möchte. Unsere Redakteurin Stefanie von Oppen hat Tori Peters bei einem Besuch in Berlin getroffen.
I was always a reader. I spent most of my time, if I had free time, I would go off and read somewhere.
Ich war immer eine Leserin. Ich habe den größten Teil meiner Zeit mit Lesen verbracht. Und wenn du erstmal ein Leser bist, dann fragen dich die Leute irgendwann, warum fängst du nicht an zu schreiben? Und dann habe ich einen Schreibkurs in Iowa besucht und da habe ich zum ersten Mal queere Menschen getroffen.
Had a vision of queerness that was outside of just sexuality, but that included gender.
Tori Peters sitzt in den Räumen des Ullstein Verlages, wo ihr erster Roman auf Deutsch erschienen ist. Sie steckt in einem schlichten schwarzen Jumpsuit und weißen Turnschuhen, die sie für die Lesung am Abend gegen rote High Heels tauschen wird. Ihre glatten blonden Haare trägt sie halblang. Sie ist in der Nähe von Chicago aufgewachsen, in einem bildungsbürgerlichen, behüteten Elternhaus.
Es scheint, als gäbe es Leute, die sagen, ich wusste immer, dass ich eine Frau bin. Aber wenn du kein Konzept hast, dass du das sein könntest, dann kannst du nicht benennen, was du unterdrückst. Und es lebt dann als eine unausgesprochene Angst.
Irgendwann zog sie nach New York, trennte sich von der Frau, die sie geheiratet hatte und mit der sie unter anderem im ugandischen Kampala gelebt hatte. Mit 30 begann sie weibliche Hormone zu nehmen, war mit dem Verleger eines kleinen Verlages für Transliteratur zusammen, bei dem ihre ersten Geschichten erschienen waren. Und sie begann selbst für ein Transpublikum zu schreiben.
You know, the idea behind it was that when you're a trans woman writing for a trans audience.
Wenn du als Transfrau für ein Transpublikum schreibst, und das ist die Idee, die wir von schwarzen AutorInnen haben, Schreibende wie Toni Morrison, die explizit für schwarze Frauen schreibt, dann hast du vorher 70% Story und 30% Erklärung und kannst aber jetzt 100% Story schreiben.
You might be writing 70% Story and 30% Explanation. You can write 100% Story.
Die Transition Baby ist Peters erster Roman. Und sie war als erste Transfrau in den USA gleich für einen wichtigen Preis für feministische Literatur nominiert, dem Women's Prize of Fiction. Der Roman erzählt die Geschichte der beiden Transfrauen Reese und Amy, die sich in New York begegnen und so lange ein Paar sind, bis Amy sich zur Detransition, also einer Rückverwandlung, entscheidet. Sie tut sich mit ihrer Chefin Katharina, einer Jüdin mit chinesischen Wurzeln, zusammen. Die verlassene Reese versucht es in ihrer Verzweiflung wieder mit Heteromännern.
Für Reese war die Frage, zogen sie verheiratete Männer magisch an oder waren in dem Pool von Männern, die für sie als Transfrau verfügbar waren, einfach nur Typen, die sich schon eine Cis-Frau gesichert hatten und jetzt experimentieren wollten? Die bequeme Antwort, für die alle ihre Freundinnen plädierten, hieß: Männer sind Tiere. Nur war Reese jetzt schon wieder mit so einem blendend aussehenden, charmanten, fremdgehenden Arschloch zugange.
Diesen coolen, etwas beiläufigen Ton hält Peters auf den fast 500 Seiten des Romans durch. Sex und Körperwahrnehmung in allen Spielformen nimmt viel Raum ein in diesem Buch. So auch in dieser brutalen, aber sehr fein beobachteten Szene.
Der Schock über das, was passiert war und wie schnell es passiert war, machte sie völlig willenlos. Ihre weiße Bluse wurde vom Regen durchsichtig. Ihr Rock war eingerissen, sodass man ihre Beine und ihre Unterhose sehen konnte. Ihre Eier waren aus der Unterhose gerutscht und hingen nun zierlich und verletzlich über dem feuchten Boden.
Die Transition Baby erzählt nicht nur von Transsexualität, sondern auch von Freundschaft, Liebe und Familie und allen Konflikten, die dort entstehen. Dass sich Tori Peters ausgerechnet für eine Geschichte über eine Rückverwandlung entschieden hat, spricht für ihren Mut, sich auch den Kritikern der Geschlechtsumwandlung auszusetzen. Die Autorin hat eine klare Botschaft.
Detransition ist in some ways by seeing the process in reverse, by seeing Ames leave the trans community, you see what it means to go through a transition.
Detransition heißt im Prinzip den umgekehrten Prozess zu beobachten. Wenn man erlebt, wie Ames die Transgemeinschaft verlässt, zeigt das auch, was es heißt, durch eine Geschlechtsumwandlung zu gehen. Bei einer Geschlechtsumwandlung geht es eben nicht nur darum, das Geschlecht zu wechseln. Vielmehr geht es um eine emotionale Veränderung. Und da gibt es Parallelen zu einer Scheidung oder zu der Situation, dass man als Einwanderin in ein fremdes Land kommt. In jedem Falle musst du dich selbst ganz neu kennenlernen.
Tori Peters erzählt auch von einer Lebensrealität, die Transfrauen mindestens ebenso betrifft wie Heterofrauen. In dem Roman nennt sie es das Sex and the City-Problem.
Einen Partner suchen und eine Charlotte sein. Eine Karriere machen und eine Samantha sein. Ein Baby bekommen und eine Miranda sein. Oder sich durch Kunst und durchs Schreiben verwirklichen und eine Carrie sein.
Ein Baby bekommen, das ist auch in der Trans-Community ein großes Thema. Ausführliche Debatten darüber ziehen sich durch den ganzen Roman. Die wieder zum Mann rückverwandelte Amy, jetzt Ames, trägt ihrer schwangeren Frau Katharina an, das Kind zu dritt aufzuziehen.
Ames legt den Kopf schief, was unfreiwillig schüchtern wirkt. Also, ich habe mit Reese gesprochen. Mit wem? Der Frau, von der ich dir vorhin erzählt habe? Reese? Meine Ex? Wenn ich mich früher beklagt habe, dass ich nicht weiß, wie ich leben soll, hat sie bloß geschnaubt und gesagt, ich will leben wie Millionen Frauen vor mir. Ich will Mutter werden.
Mutter werden, wie andere Frauen auch. Und die meisten leben einen ganz bürgerlichen Alltag, auch Tori Peters. Sie ist inzwischen wieder mit einer neuen Partnerin zusammen, einer Cis-Frau, also einer Frau, die seit Geburt weiblich ist. Die hat ein Kind mit in die Beziehung gebracht. Tori Peters sieht sich einem ständigen Wandel ausgesetzt.
Gender is oftentimes not always fixed.
Ich glaube, die meisten Transmenschen sind immer dabei, auszubalancieren, wie sie ein gutes Leben leben können und dabei ehrlich mit ihren Gefühlen umzugehen. Gender ist oft nicht so fixiert. Du magst dich manchmal an einem Punkt deines Lebens femininer fühlen als an einem anderen Punkt deines Lebens.
Tori Peters, ihr Roman Die Transition Baby wurde von Frank Sievers und Nicole Seifert übersetzt. Erschienen ist er im Ullstein Verlag mit 460 Seiten. 24 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1928 hat die norwegische Autorin Sigrid Undset den Nobelpreis für Literatur bekommen. Als dritte Frau erst in der Nobelpreisgeschichte. Sigrid Undset wurde damals ausgezeichnet für ihre eindrucksvolle Beschreibung der nordischen Lebensweise während des Mittelalters. Und das bezieht sich vor allem auf ihre Romantrilogie Kristin Lavrans Tochter. Der dritte Band dieser Trilogie, der ist gerade auf Deutsch erschienen. Und der Kritiker Peter Obernhalle, der hat die ganze Trilogie für uns gelesen, ist jetzt hier im Studio. Hallo, willkommen.
Schönen guten Morgen, Herr Mayer.
Also, Sie haben jetzt alles im Blick nach dem dritten Band. Was sind denn die Stärken dieser drei Romane aus Ihrer Sicht?
Also, was man ganz sicher anerkennen muss, das ist erstens die psychologische Einfühlung, die in ihre Figuren, die auf einer offensichtlichen Menschenkenntnis und vielleicht auch Beziehungserfahrung gründet. Und zweitens die historische Gründlichkeit und Genauigkeit, die auf einer sorgfältigen Recherchearbeit gründet.
Und diese Menschen, von denen Sie da mit so viel Einfühlungsvermögen erzählt, was sind das für Menschen? Was für eine Welt führt sie ein da?
Ich glaube, wir müssen ganz kurz zurück auf die ersten beiden Bände, die unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht gelesen haben. Das Ganze spielt in der südlichen Hälfte Norwegens im 14. Jahrhundert. Kristin, wie der Titel schon verrät, ist die Heldin und sie hat gegen den Willen ihres Vaters einen Draufgänger geheiratet, Erlend nämlich, gut aussehend, der aber durch seine politische Unbesonnenheit, er intrigiert nämlich gegen den König, was dann auffliegt, seinen gesamten Besitz verliert und damit auch das Erbe seiner Söhne verspielt. Und nun müssen sie zurück in den, zum Hof seiner Frau Christin. Und das ist natürlich eine Schande für einen Mann und für ihn ganz besonders, der aus einer edlen Familie stammt und sich eigentlich als Ritter fühlt und als Kämpfer und nicht etwa als Hofverwalter oder gar als Bauer. Darum muss sich Christin kümmern. Sie will ihm nichts vorwerfen, aber irgendwann kommt es natürlich trotz allem zum Streit. Die Ehe hat seit langem gekriselt, wahrscheinlich auch deswegen, weil sie nicht unter einem guten Stern stand, von Anfang an nicht. Und dass ihr Schwager Simon, den sie eigentlich hätte heiraten sollen, und dann hat sie eben Erlend gewählt, dass Simon immer noch sie liebt, wie er irgendwann zugeht, gibt, das ist natürlich der Harmonie in der Familie auch nicht gerade zuträglich.
Und es klingt nach eigentlich einer recht modernen Konstellation, die man da vorfindet. Jetzt, das ist sozusagen die Vorgeschichte jetzt für diesen dritten Band, über den wir hier heute reden. Wohin führt denn das Leben von Christin Lavrans Tochter jetzt in diesem dritten Band?
Na, also der Umzug, das war es jetzt schon im dritten Band. Nur die Intrige gegen den König war im zweiten. Das war nur, um zu zeigen, welche zwei, drei Personen wirklich die Hauptpersonen sind. Also Erlend, dieser redselige, aber unüberlegte Mensch. Simon, bieder, gut, aber trotzdem irgendwie stark. Und dann Christin, die gottesfürchtig ist, aber auch trotzig. Und eine Moral lautet in diesem Band oder in dem ganzen Roman: Vernünftig sein heißt, die Wahrheit ertragen können. Und die Wahrheit ist eng mit dem Glauben verbunden. Und Christin ist eine gläubige Person, sie ist aber auch schuldbewusst und sie fühlt sich dann plötzlich alt und ihre Gottessuche, wirklich eine Antriebskraft des ganzen Romans bis zum Ende, führt sie am Ende ins Kloster. Ich musste ganz, ganz viel auslassen. Sie können sich das vorstellen, das bei 1500 Seiten.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also vielen Dank für diese energische Kürzung dieser Geschichte. Also ein Rückblick auf das norwegische Mittelalter. Die Romane wurden ja veröffentlicht vor ziemlich genau 100 Jahren. Wie gesagt, 1928 dann der Nobelpreis dafür. Was haben denn diese Romane, die eben auf dieses nordische Mittelalter zurückschauen, was haben die bedeutet für das norwegische Nationalbewusstsein in dieser Zeit?
Ja, und tatsächlich das Norwegische und nicht das Nordische allgemein. Ja. Wenn Sie diese Frage stellen, da muss ich wirklich dann auch sagen, ein fundiertes Nachwort wäre wirklich angenehm gewesen, um allen, die sich damit nicht so auskennen, ein bisschen Fundament zu geben. 1905 wurde nämlich die Union zwischen Norwegen und Schweden aufgekündigt und plötzlich stand eine nationale Bildung in beiderlei Sinn im Vordergrund und sollte gefördert werden. Manchmal ist dann auch der Kitsch nicht fern. Lurentöne erklangen aus den Bergen, liest man dann. Das ist Gott sei Dank selten bei Sigrid Undset.
Und haben diese Bücher und die Auszeichnung eben mit dem Literaturnobelpreis, haben die Sigrid Undset ja zu so einer zentralen Figur dann in der norwegischen Literatur gemacht? Was ich auch frage, weil es viele Beispiele gibt von Frauen mit großen Leistungen, die aber trotzdem wieder vergessen wurden.
Also das ist ein Thema, über das man, glaube ich, lange sprechen könnte. Ich bezweifle das ein bisschen, dass Autorinnen vergessen werden, weil sie Frauen sind. Man muss auch hier sehen, dieser große Roman ist eben 100 Jahre alt, wie Sie schon sagten. Und das merkt man teilweise auch. Sie kann unglaublich spröde sein, wenn es um historische Ereignisse geht. Oder auch familiäre Verbindungen. Also bei den historischen Ereignissen, nun für uns deutsche Leser vielleicht ganz speziell, ist es vielleicht egal, wenn ein Erzbischof stirbt. Das bringt sie auch unter. Oder wenn der König eine etwas unwichtige Modalität seiner Politik vornimmt. Und das macht sie, um zu zeigen, dass es um eine Einheit geht und um ein Volk. Aber nun wieder zu den Stärken, wo wir vom Anfang, zu denen wir am Anfang ja schon gekommen sind. Die Naturbeschreibungen sind wirklich überragend. Also eine derartige Anschaulichkeit liest man wirklich selten. Und diese dramatischen Ereignisse und menschlichen Tragödien, die haben manchmal fast eine Shakespeare'sche Wucht. Also ich würde sagen, vom Stoff her ist es Nationalliteratur. Von den Charakteren und den Naturbeschreibungen her ist es Weltliteratur.
Nämlich die Bücher Christine Lavrans Tochter, drei Bände. Wir haben über den dritten Band Das Kreuz heute genauer geredet. Die Romane von Sigrid Undset wurden aus dem Norwegischen übersetzt von Gabriele Hafs, erschienen im Alfred Kröner Verlag. Dieser Band jetzt mit 570 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Peter Obernhalle, auch für diese große Leseleistung.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Soy Cristina Morales, soy una escritora española y uno de los libros de mi vida es Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé.
Mein Name ist Cristina Morales, ich bin eine spanische Schriftstellerin und das Buch meines Lebens ist Letzte Tage mit Teresa von Juan Marsé.
El concepto de charnego y charneguismo. Eran los migrantes que después de la guerra civil en España.
Das ist ein Autor aus Barcelona und er ist es, der zum ersten Mal das Konzept des Charneguismo in die Literatur einbringt. Das heißt, das geht um die Sprachdifferenz der innerspanischen Einwanderer, die nach Katalonien oder ins Baskenland gekommen sind. Also Migranten aus armen Regionen Spaniens wie der Extremadura, aus Andalusien oder anderen ärmeren Gebieten, aus Murcia zum Beispiel, die ins Baskenland oder nach Katalonien gekommen sind und dann, wie sie dort versucht haben, sich zu integrieren, ins Leben zu finden, sozialökonomische Schwierigkeiten hatten und so weiter. Darum geht es. Und die nicht immer ganz einfachen Reaktionen der antifrankistischen Linken, also der reicheren Bevölkerungsschicht auf diese Person.
La izquierda antifranquista de los señoritos ricos.
Letzte Tage mit Teresa von Juan Marsé, ein Buch ihres Lebens für Cristina Morales. Und die wurde gerade ausgezeichnet mit dem Internationalen Literaturpreises des Hauses der Kulturen der Welt hier in Berlin. Zusammen mit ihrer Übersetzerin Friederike von Kriegern für den Cristina Morales Roman Leichte Sprache.
Straßenkritik.
Ich bin Özlem Özgül-Dündar und ich lese gerade ein Buch, das heißt Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist. Das ist ein Comic, so eine Graphic Novel mit richtig auch Text viel, aber auch sehr amüsanten Zeichnungen und einer sehr sympathischen Protagonistin, die einen über die, ja, über Missverständnisse, die es so gibt, über die Vulva und die Vagina aufklärt. Und sehr viele Namen auch aus der Geschichte zitiert und Beispiele heranzieht, die man so kennt, aber eben aus ganz anderen Kontexten. Und ich konnte eigentlich, beziehungsweise ich lese es ja noch, es ist mega lustig, kann gar nicht aufhören zu lachen.
Özlem Özgül-Dündar liest in Leipzig Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist. Im Avant Verlag ist diese Graphic Novel, dieses Buch erschienen. Damen Gambit, diese Serie haben sich viele sehr fasziniert angesehen. Der Buchhändler Alexander Bücken, der empfiehlt wiederum ausdrücklich den Roman Damen Gambit von Walter Tevis. Alexander Bücken arbeitet in der Buchhandlung Bücken in Overath, das ist in der Nähe von Köln und jetzt ist er bei uns. Hallo Herr Bücken.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Haben Sie denn erst die Serie gesehen und sind so auf den Roman gekommen oder wie ist das bei Ihnen jetzt gelaufen?
Also in diesem Fall war es wirklich so, dass ich zuerst diese Netflix-Miniserie gesehen habe, die mich wirklich fasziniert hat. Und weil ich halt auch gerne Schach spiele, habe ich mir gedacht, ach komm, nimm mal das Buch von dem Walter Tevis und lese es mal. Und das habe ich dann auch getan und ich war wirklich mehr als begeistert.
Und warum waren Sie begeistert?
Aus zwei Blickrichtungen. Das eine ist, es ist eine wunderbare Sprache. Also es hat wirklich ein richtiges Lesevergnügen. Das hat einfach unglaublichen Spaß gemacht, es zu lesen. Und dafür muss man jetzt nicht unbedingt jetzt Schach spielen oder so. Das geht in dem Buch, das wird da kurz angerissen oder so. Es geht jetzt da jetzt nicht so besonders in die Tiefe. Aber ansonsten ist natürlich die Geschichte um diese Bess Hamen, die mit 8 Jahren ins Kinderheim kommt und dann quasi ihren Weg geht, einfach unglaublich toll beschrieben. Und das ist halt so, sie ist halt im Waisenhaus und dort gibt es halt immer zwei Möglichkeiten, der Realität zu entfliehen. Das eine sind die grünen Beruhigungspillen, die sie bekommt, von denen sie dann manche hortet und dann sich, ich sag ganz einfach, etwas wegbeamt, um sich aus der Realität zu entfliehen. Das spielt so in den 50er Jahren in Amerika.
Um da ganz kurz einzuhaken, ich habe zufällig die Hörbuchfassung gehört von diesem Buch und das ist ja ein interessanter Punkt, dass es offenbar Praxis war, in einem Kinderheim in den USA in dieser Zeit die Kinder mit solchen Pillen ruhig zu stellen, damit die nicht so viel nerven. Ne? Das ist ja, liest man ja richtig. Heute mit Schaudern und Unglauben.
Genauso ist es. Und sie hat aber natürlich noch was, oder sie entdeckt natürlich noch etwas, und es gibt einen Hausmeister, den Herrn Mr. Scheibel, der im Keller Schach spielt, und er bringt ihr das Schachspielen bei, zuerst verbotenerweise, und dann entdeckt der Herr Scheibel, dass sie ein Naturtalent ist und versucht sie zu fördern, was er auch schafft. Und so geht sie halt ihren Weg. Und ich sag mal, sie hat dann immer das Problem, dass sie so zwischen Genialität und Selbstzerstörung da irgendwo hin und her laviert. Und das ist aber einfach unglaublich toll zu lesen, dass man einfach so, ich sag mal, ihren Weg einfach begleitet.
Das ist der Roman Damengambit von Walter Tevis. Also Sie haben gelernt an diesem Beispiel, auch wenn Sie die Serie schon kennen, der Roman lohnt sich außerdem noch. Dann haben Sie, Herr Bücken, eine zweite Empfehlung für uns. Das ist der Roman Traum im Polarnebel von Juri Retreu. Das ist ein sehr besonderer Autor. Ich stelle den mal ganz kurz vor. Der wurde 1930 geboren als Sohn eines Jägers auf der Tschuktschen-Halbinsel. Das ist so im äußersten Nordosten Sibiriens. Und Juri Retreu war der erste Schriftsteller überhaupt in der Ethnie der Tschuktschen. 2008 ist er gestorben in St. Petersburg. Jetzt sein Roman Traum im Polarnebel. Was macht den für Sie so faszinierend?
Also der Roman, den ich vor einiger Zeit gelesen habe, hat mich unglaublich berührt, weil dort ist es so, es ist einfach eine unglaublich schöne und packende Geschichte, und es ist so, wenn man oftmals was liest und man kann sich so richtig in fremde Welten eindenken und man fühlt mit diesen Personen und was dort passiert, dann ist das einfach, ja, das ist ein Geschenk, und das ist einfach, dieses Buch, kann man anders nicht sagen, ist wirklich ein Geschenk. Es geht um einen Kanadier, McLennan heißt der, die versuchen mit einem Schiff durchs Packeis zu fahren und versuchen sich freizusprengen, weil sie feststecken. Dieser Kanadier wird verletzt und er hat quasi keine andere Chance, als sich, den Tschuktschen, dem Volk, die dort leben, sich anzuvertrauen. Und sie sollen ihn quasi zum nächsten Arzt bringen. Jetzt ist es natürlich so, bis zum nächsten Arzt wären es ungefähr 30 Tage Fußmarsch. Das geht natürlich nicht. Und so verlassen sie sich auf die Tschuktschen, dass die ihnen helfen. Und die Tschuktschen willigen auch ein und machen das auch. Dafür bekommen sie, ich glaube, 2-3 Gewehre oder so. Und nachher ist es halt jedenfalls so, sie kommen halt zu dem Arzt. Und sie kommen zum Arzt und er wird auch dort behandelt. Und sie fahren wieder zurück zum Schiff. Aber dieses Schiff ist leider fortgefahren. Und er muss auf alle Fälle einen Winter abwarten, bis das nächste Schiff wiederkommt. Und so kommt aber vieles noch ganz anders, was in diesem Roman halt einfach noch beschrieben wird. Aber es ist wunderschön.
In dem Roman Traum im Polarnebel von Juri Retreu, eine Empfehlung von Alexander Bücken von der Buchhandlung Bücken in Overath. Vorher haben wir über Damengambit von Walter Tevis gesprochen. Herr Bücken, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Empfehlung.
Ja, bitte.